Ich frage mich, in welchen Zeiten leben wir? Und vielleicht eines, vielleicht nicht so schönes Tages werden wir sagen, das waren die Vorkriegszeiten.
Das sagt Ekaterina Degott, Leiterin des internationalen Kunstfestivals Steirischer Herbst, das dafür bekannt ist, seine Finger in die Wunden der Zeit zu legen. In diesem Jahr hat sich das Festival das Motto Never Again Peace gegeben, nie wieder Frieden. Was es mit dieser doch recht ernüchternden Parole auf sich hat und wie sich die Kunst mit der aktuellen Weltlage auseinandersetzt, das wollten 6 Stipendiatinnen der Heinrich-Böll-Stiftung herausfinden. 4 Tage lang haben sie in Graz, der Hauptstadt der österreichischen Steiermark, das Festival auf sich wirken lassen, mit Kunstschaffenden gesprochen und Performances besucht. Eine von ihnen ist die Berliner Studentin Leonie Furitsch. Sie hat uns die gesammelten Eindrücke mitgebracht. Hallo Leonie.
Hallo.
Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Leonie, ihr seid Stipendiatin des Studienwerks der Heinrich-Böll-Stiftung. Das hat die Studienreise zum Kunstfestival nach Graz organisiert, aber ihr seid keine Kunststudentin. Magst du uns, bevor wir mehr über das Festival erfahren, etwas über euch erzählen? Also warum seid ihr zum Steirischen Herbst gefahren und was habt ihr erwartet?
Ja, gerne. Wir sind Studentinnen unterschiedlichster Fachrichtungen, tatsächlich keine Kunst, aber von Lehramt über Politik und Buchwissenschaften, Kommunikationsdesign bis zu Materialwissenschaft ist alles dabei. Eine von uns arbeitet gerade an ihrer Dissertation. Was uns aber alle eint, ist das Interesse an Kunst und vor allen Dingen, wie sie mit Politik interagiert.
Und das ist ja auch das Besondere am Steirischen Herbst. Es ist ein internationales, interdisziplinäres und auch sehr politisches Kunstfestival, richtig?
Ja, voll. Und zwar von Anfang an. Es wurde 1968 gegründet als Reaktion auf den wiedererstarkenden Rechtsextremismus in der Steiermark. Bis heute ist der Steirische Herbst bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und mit seinen bei den Künstlerinnen und Künstlern in Auftrag gegebenen Stücken zu provozieren. Geleitet wird das Festival seit 8 Jahren von Ekaterina Degott, die es traditionell mit einer Rede eröffnet, in der sie den Ton für 16 Tage Kunst in der Steiermark vorgibt.
Ich freue mich persönlich sehr, dass in meinem Vertrag und im Vertrag vom Steirischen Herbst künstlerische Freiheit steht. Ich muss klar sein, das ist sehr gut. Aber ich mache mir Sorgen. Warum? Weil im Moment, wo Kunst drastische gewaltsame Freiheit sie genommen hat. So zum Beispiel im Fall der Pussy Riot zum Beispiel. War das ein Symptom eher unbenannten Unfreiheit um sie herum? Deshalb mache ich mich ein bisschen Sorgen, wie das weitergeht. Beim Steirischen Herbst reden wir viel, unterhalten wir auch viel. Wir singen manchmal, wir flüstern auch, aber wir können auch schreien, weil das ist diese Art von Kunst, das ist ein Schrei über Freiheit und Unfreiheit.
Und wie hat sich dieser Schrei über Unfreiheit in diesem Jahr geäußert?
Also das Festival gibt sich jedes Jahr ein Thema, mit dem sich die Künstlerinnen und Künstler dann auseinandersetzen. Nach Ein Krieg in der Ferne oder im letzten Jahr Horror Patrie war das Motto in diesem Jahr der Leitspruch Never Again Peace. Also nie wieder Frieden als Auseinandersetzung mit der fast zu hohlen Phrase verkommenen Parole nie wieder Krieg. Laut Ekaterina Degott gibt es kein nie wieder mehr. Der rhetorische Krieg, sagt sie, sei verloren und das macht sie auch an dem Verlust der Bedeutung von Begriffen wie nie wieder, aber auch Freiheit und Frieden fest.
Wir, glaube ich, erleben heute eine Art Perversion von Wörtern und Bedeutungen. Eine sehr massive und gewaltsame Weise. Eine Art Neuschreibung. Der Krieg von Putin ist gesehen als eine Art Peacemaking. Das ist ein Krieg für Frieden, so absurderweise. In nicht ganz ähnliche, aber ein bisschen trotzdem Weise, dass ultrarechte Regierung von Netanyahu in Israel, sie nutzen die Geschichte Holocaust und die Verbrechen des Dritten Reichs, um ihre eigenen Verbrechen gegen die gesamte Bevölkerung Gazas zu rechtfertigen. So, er privatisiert sozusagen das Motto nie wieder, als ob er nur für Juden klingt, das ist nicht der Fall. Nie wieder, weil gesagt, eigentlich mehrmals im 20. Jahrhundert, damit das für alle Leute gilt. Und jetzt ist das pervertiert, ist einfach exploitiert, benutzt in ähnlicher Weise wie Putin exploitiert die Geschichte vom Zweiten Weltkrieg.
Wie sehr die weltpolitische Lage die Leiterin des Festivals, eine in Moskau geborene Jüdin, auch persönlich mitnimmt, das konnten wir bei der Rede, die sie zur Eröffnung gehalten hat, deutlich spüren.
So, was passiert, ist für mich persönlich sehr schwierig, weil unfehlbare Argumente, sie sind kaputt, sie arbeiten nicht mehr, wir sind hilflos. Die historischen Beispiele, die wir kennen, sie helfen uns nicht mehr. Und das, ich würde das beschreiben, dieses Moment, als ein grandioser und tragischer diskursiver Stunde Null. Das ist die Stunde Null, die öffnet ganz andere Perspektive, die wir vielleicht noch nicht kennen. Schlechte, hoffentlich auch gute. Aber das ist eine intellektuelle Katastrophe von einem sehr, sehr großen Maßstab.
Wow, das klingt aber erstmal sehr resigniert. Ein Diskurs über die Stunde Null, Hilflosigkeit angesichts der weltpolitischen Lage. Habt ihr denn eine ohnmächtige Kunst auch gesehen? Nimm uns doch mal mit aufs Festival. Was wird da überhaupt gezeigt?
Unmacht, Macht. Wir haben wirklich sehr viel gesehen und sehr Vielfältiges. Das Besondere an dem Festival ist, dass es die Welt zeigt, wie sie ist und nichts beschönigt. Und das fand ich auch besonders toll. Aber eben aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Die Kunst ist interdisziplinär, von Musik zu Performances, bildender Kunst zu Film, ist eigentlich alles dabei. Es sind internationale Arbeiten, was auch das große Renommee über die Grenzen Österreichs hinaus erklärt. Gleichzeitig verortet sich der steirische Herbst auch klar in der Steiermark und setzt sich immer wieder mit der eigenen lokalen Geschichte auseinander. Zum Beispiel in der Sprechperformance Haus Steiermark. Darin führen die österreichischen Schriftsteller Andreas Unterweger und Max Höfler ihr Publikum durch ein Haus, das ganz aus Sprache gebaut ist. Innerhalb des Hauses gibt es jedoch nur einen Weg, den nach rechts. Der Rundgang oder Rechtsgang führt durch die historische und gegenwärtige Steiermark und das rechte Gedankengut, das die Region prägt.
Zu unserer Rechten, rechts daneben, hinterm Jägerstüberl, unter dem Jagdteppich, durch die Falltür hindurch, unter dem Berg, sehen Sie das Altherrenzimmer, die Man Cave, den Hobbykeller, alles ganz legal, legal erworbene 87 Langwaffen, legal erworbene 51 Faustfeuerwaffen, legal wie eine halbautomatische Pistole, Glock 19 und eine am Schaft abgesägte Mercury Bockflinte im Schulrucksack.
Ich hoffe, es transportiert sich schon in diesem kleinen Ausschnitt. Mhm. Den Künstlern gelingt es wirklich ausschließlich auf Basis von Rhetorik, ein Bild zu schaffen und gleichzeitig metaphernreich die ideologische Prägung der Steiermark einzufangen. Zum Schluss der Performance führen sie in einen Abstellraum, der alles beherbergt, was dem steirischen Landeshauptmann und seiner Partei, also der FPÖ, nicht beliebt. Über 40 Institutionen, die sich sozial, künstlerisch und antifaschistisch engagieren, darunter die Antidiskriminierungsstelle Steiermark, die AIDS-Hilfe, die Caritas und die rosa-lila Pantherin mitsamt ihrer queeren Hütte, wie Höfler und Unterweger sie nennen. Damit thematisieren sie die Kürzungen, die die steirische FPÖ-ÖVP-Regierung im Sozial- und Kulturbereich durchgesetzt hat.
Und auch Sie passen da hinein?
Wir passen da alle locker hinein.
Locker?
Also haben Sie ruhig Angst.
Kommen Sie.
Treten Sie näher.
Treten Sie ein
in dieses Haus.
Ein Haus aus Sprache also, in das man vielleicht lieber nicht eintreten möchte.
Absolut. Und es gab noch viele Momente, in denen man lieber weglaufen möchte. Eine Performance hat mich besonders aufgewühlt. Da musste ich tatsächlich den Raum verlassen.
Weil du es nicht mehr ausgehalten hast? Oder was war da los?
Ja, aus Protest, weil ich mit dem Inhalt, aber auch der Konzeption des Stückes nicht einverstanden war. Das war an unserem letzten Abend. Da haben wir ein Theaterstück besucht, das von drei Künstlern konzipiert wurde, die aus der Schweiz, Belgien und Indien stammen. Das Stück Violenza 2025 thematisierte die Inhalte der neuen Rechten, konkret vertreten durch junge Männer in Österreich. Von denen standen fünf auf der Bühne, die sich als Patrioten vorgestellt haben. Die Rahmenbedingungen haben sie dann auch gleich klargestellt. Sie hätten 3 Wochen mit 3 Regisseuren geprobt und wie versprochen hätte es keine Zensur gegeben. Sie dürften sagen, was sie wollen. Und das haben sie dann auch getan. Erst noch mit einfachen Wortverdrehungen aus dem Baukasten der Rhetorik der neuen Rechten. Zum Beispiel, wir sagen nicht, wir sind besser. Wir sagen, wir sind anders. Und das ist gut so. Aber dann geht es erstaunlich schnell, dass auf der Bühne die Arme in die Höhe gerissen werden, gehetzt wird und es zu physischer Gewalt im Zusammenhang mit rassistischen und homophoben Äußerungen kommt. Das war auch der Moment, in dem ich den Saal verlassen habe, weil es für mich geschmacklos und platt war, all das einfach so unkommentiert auf die Bühne zu bringen. Als Zuschauerin hofft man auf Erlösung, ein versöhnliches Ende, das es aber nicht gibt.
Wir sind nicht über Nacht gekommen. Wir haben es organisiert. Wir waren mit ihnen, mit dem einfachen Mann. Und jetzt ist er auf unserer Seite. Und jetzt ist es zu spät. Sie glauben, die Gewalt sei unnatürlich. Die Gewalt ist menschlich. Sie glauben, es ist vorbei, wenn das Licht ausgeht. Nein. Gehen Sie nach Hause. Denn morgen geht es erst richtig los.
Oh, da läuft es mir ja richtig kalt den Rücken runter. Das klingt nach einer sehr intensiven Erfahrung. Wie ist das Stück denn aufgenommen worden?
Es war intensiv. Nach dem Theaterstück wurde zu einem Gespräch mit den Autoren des Stücks geladen. Da hat eine Frau aus dem Publikum ihre Erfahrung geteilt.
You hear words they say and like opinions they share in the first part. And you can distance yourself from it very well. But then when the music starts and the light and the music, there is like this energy you can't escape no more. And for me, it was a lot of moments where I fought back my tears. It was not only fear, it was pure horror. It was disgust. It was like really intense for me. And maybe I imagine for a lot of other women.
Ja, das spricht sie mir wirklich aus dem Herzen. Wir haben uns auch gefragt, warum die Autoren diesen rechten, gewaltvollen Inhalten eine so große und unmoderierte Bühne gegeben haben. Einer von ihnen, Michael van de Velde, sagt dazu:
For me, this is very much a piece where we stage violence. Because, and this is what we don't realize, violence is inherently so much part of a right-wing discourse. And that's what we don't see. If there is a learning, this is something that we need to learn and to be able to react to. So that's why I don't want in this piece to give a different image, because it is extreme violence. I think one of the attempts and also the failures of the left is that we do want to mediate everything.
Michael van de Velde glaubt also, dass Gewalt bereits ein ganz wesentlicher, unverhohlener Teil des rechten Diskurses ist. Wir müssten lernen, darauf zu reagieren und dass die Linke womöglich gerade deswegen scheitert, weil sie, und er zählt sich selbst dazu, immer noch versucht zu vermitteln. Wir Stipendiatinnen haben uns dennoch gefragt, ob es richtig sein kann, rechter Propaganda und Gewalt auch noch eine Bühne zu geben. Gabor Turi, der für das Festival auch diese Theaterperformance kuratiert hat, meint dazu, das Publikum des Steirischen Herbstes sei sicher nicht empfänglich für rechte Thesen.
Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht mitverantwortlich sind für die Situation, in der wir uns befinden. Und ja, es kommt total darauf an, mit welchem Medium wir arbeiten. Das ist eine Performance beim Steirischen Herbst in einer Narrative vom Steirischen Herbst mit dem Titel gekennzeichnet Never Again Peace. Und das untersucht natürlich gesellschaftliche Brüche und Bruchlinien. Und wenn man das so zusammenliest mit auch anderen Werken, dann ist es schon ein sehr kritischer Kontext.
Wir können also festhalten, die Theaterperformance Violenza 2025 zu besuchen, ist wirklich alles andere als eine angenehme Erfahrung, sondern eher aufwühlend und provokativ, richtig?
Absolut. Das haben auch Stimmen aus dem Publikum bestätigt.
Erschreckend gruselig.
Erschreckend gut. Ich finde es ein gutes Format, zwar für den Steirischen Herbst, dafür steht er. Der Steirische Herbst stand immer dafür, Kontroversen auszulösen. Das ist jetzt der Fall. Aber wenn das wirklich keine Schauspieler waren, es war nur erträglich im Sinne von, das sind Schauspieler, das sind Schauspieler.
Und ob das da auf der Bühne Schauspieler waren oder tatsächlich Rechtsextreme, denen eine Bühne geboten wurde, das wurde am Ende bewusst nicht aufgelöst, sondern die Frage in den Raum gestellt, was für einen Unterschied würde es denn machen, was ich persönlich auch problematisch fand.
Jetzt haben wir schon mal einen Eindruck davon, wie die Steiermark als gastgebende Region in dem nach ihr genannten Festival davonkommt. Nicht sehr gut. Was waren denn darüber hinaus die politischen Themen, denen sich die Künstlerinnen gewidmet haben?
Darf ich an dieser Stelle kurz ergänzen, dass die Steiermark nicht eben mit Samthandschuhen angefasst wird, ist in der Tat bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass es vor allem Landesmittel sind, mit denen das Festival bezahlt wird. Und es mittlerweile auch ein Mann der rechtsnationalen FPÖ im Aufsichtsrat des Festivals sitzt. Nicht von ungefähr ist dem Festival ja die Kunstfreiheit per Vertrag zugesichert worden. Der Aufsichtsrat muss dem künstlerischen Programm nicht zustimmen. Aber du fragst nach internationalen Perspektiven.
Ja.
Da war auffällig, wir haben es schon in der Eröffnungsrede von Ekaterina Degott gehört, dass die Kriege gegen die Ukraine und Gaza nach wie vor zentral sind. Wir haben ein Podiumsgespräch besucht, das war überschrieben mit der Frage, ist die Menschheit anfällig für Krieg oder Frieden? Und ganz schnell war klar, das ist ja eigentlich gar nicht die Frage. Ein Philosophieren im Elfenbeinturm, während sich Menschen anderswo nicht aussuchen können, ob sie lieber Krieg oder Frieden hätten. Auf dem Podium saß zum Beispiel Haim Sokol, ein russischer Künstler, der seine Heimat nach dem Angriffskrieg gegen die Ukraine verlassen hat und nun in Israel lebt.
I'm part of the war. I live in the area of the war. Physically, my body, my family, my geography, I breathe this air of the war. I hear the war. I'm based in Israel, so I hear these aircrafts going to Gaza, this sound. So I become kind of paranoid, schizophrenic, when I hear a conditioner.
Der Künstler Nastio Mosquito, ebenfalls auf dem Podium, hat den blutigen Bürgerkrieg in Angola miterlebt und glaubt nicht, dass wir als Menschen es vermeiden können, Gewalt, Schmerz und Leid zu ertragen. Besonders eindrücklich waren auch die Erzählungen von der Künstlerin Dana Kavelina, die im Westen der Ukraine lebt.
When you're inside, then there is a feeling that nothing else happens except this war. You know, I was rewriting the script, sitting in the kitchen and then hearing the drones and then seeing how the air defense system is working. So they're like hitting drones and you see it as a beautiful red light.
Bis zuletzt war unklar, ob Dana Kavelina ihre Arbeit für den Tscharischen Herbst, einen düsteren Stop-Motion-Film, jemals fertigstellen kann. Erst fehlte der Strom, dann wurde ein Mitarbeiter und enger Freund verhaftet und zwangsrekrutiert.
It was weeks of us trying to get him out. And then our other comrade, he was murdered as a soldier. His name is David Chichkon. He's an amazing anarchist artist. You know, he's one of the best of us, I would say. And then he perished and they, you know, we saw the funeral. And, you know, all of these things, they demand time for grief.
Und dann ist auch noch ein befreundeter Künstler gestorben. Da hat sie einfach sehr viel Zeit gebraucht, um das alles zu verarbeiten und zu trauern. Man hört es auch, während sie erzählte, brach Dana Kavelina immer wieder die Stimme. Sie wirkte wie aller Kraft beraubt, wenn sie von ihren Schuldgefühlen erzählt, dass sie als Frau ihrer Arbeit nachgehen kann und ins Ausland reisen, während den Männern alle Rechte genommen wurden und sie auch gegen ihren Willen kämpfen müssen.
Das sind dann also ganz unmittelbare Erfahrungen von Krieg und was der mit Menschen macht. Konntet ihr diese Erfahrungen in den künstlerischen Arbeiten dann auch wiedererkennen?
Im Fall von Dana Kavelina unbedingt. Sie hat einen sehr leisen, aber sehr intensiven Stop-Motion-Film gezeigt. Unglaublich hingebungsvoll produziert, in gedeckten Tönen gehalten. Er zeigt einen Soldaten und eine Milchkuh, die beide erschöpft und verloren durch die zerstörte ukrainische Landschaft taumeln. Dieser Film ist Teil der großen Ausstellung im Rahmen des Festivals. Hier haben sich viele Arbeiten auch mit einem anderen Krieg beschäftigt, dem in Gaza. Zum Beispiel Nastio Mosquito. Er schafft in seinem Animationsfilm einen Ort ohne Zeit, eine absurde Parallelwelt, in der historische Figuren beim Party-Talk aufeinandertreffen. Johannes Paul II. Plaudert mit Madonna, Chaka kifft mit Voltaire, Martin Luther und Michael Gorbatschow übertrumpfen sich, wem das Ereignis mit den meisten Toten einfällt.
War in Sudan, 2,600,000 deaths.
Is it like that?
The Crusades, 3 million deaths.
Ah, 3 million, I got it.
French War of Religion, 3 million deaths.
Oh, you going like that?
Okay,
fucking Gaza, I'm gonna...
Let's not, Gaza.
Immer wieder, wenn die Sprache auf die Kinder in Gaza kommt, wechseln die Figuren schnell das Thema. In den letzten Einstellungen schweben unzählige Wassermelonen durch das Bild, ein Symbol der Solidarität mit dem palästinensischen Freiheitskampf. Im Anschluss an den Film hält der Künstler dem Publikum wortwörtlich den Spiegel vor und lädt zum Reflektieren ein. Bei dieser Arbeit haben wir dann auch ein bisschen interpretiert, was uns Nasty Mosquito sagen will. Der Titel der Arbeit, They, The, Them, Are We, lässt den Schluss zu, Gaza ist nicht so weit entfernt, wie wir vielleicht denken. Vielleicht ist es sogar ein Aufruf, wir haben eine Verantwortung für dieses Leid, wenn wir schweigen und uns Verdrängungsmechanismen bedienen.
Du hast jetzt Wassermelonen erwähnt, die ja stellvertretend für die grün-rot-weiß-schwarze Fahne der Palästinenser im Film von Nasty Mosquito aufgetaucht sind. Gab es denn auch echte Fahnen, also Proteste auf den Straßen von Graz, oder verbleibt die Kritik im institutionalisierten Rahmen der Kunst?
Zumindest am Eröffnungswochenende, als wir den Steirischen Herbst besucht haben, ist es, was Solidaritätsbekundungen und Kritik angeht, tatsächlich bei der Kunst geblieben, nicht in Aktionismus oder Protestkundgebungen übergeschwappt. Ohnehin bespielt das Kunstfestival zwar verschiedene Orte überall in Graz, trotzdem hatten wir schon das Gefühl, immer wieder die gleichen Gesichter zu sehen. Also es wurden vor allem die traditionellen BesucherInnen erreicht, ein eher linksliberales, eher älteres bürgerliches Milieu. Eine Arbeit ist aber tatsächlich aus dem Ausstellungsgebäude ausgebrochen, und zwar die von dem kurdischen Künstler Ahmet Öd. In seiner Arbeit Sports Club of the Forbidden Colors widmet er sich dem Fakt, dass bestimmte Farbkombinationen in manchen Ländern nicht gezeigt werden dürfen, da sie unerwünscht sind oder verbotene Flaggen symbolisieren, womit wir wieder bei der palästinensischen, aber auch beispielsweise der kurdischen oder Transgender-Flagge der LGBTQI-Plus-Bewegung wären. Ahmet Öd hat nun Trikots in diesen geschmähten Farbkombinationen entworfen für Nischensportarten wie Hobbyhorsing, Extrembügeln oder Bettenrennen und träumt von einer Olympiade der Ausgeschlossenen. Ein Team im queeren Regenbogenbund ist dann auch tatsächlich mit einem Bett durch Graz gerannt. Ob das als Zeichen des Protests wahrgenommen wurde, ist nicht bekannt.
Eine Künstlerin ist mir im Programm des Steirischen Herbst aufgefallen. Die hat erst kürzlich die Spielzeit auf Kampnagel in Hamburg eröffnet, deren Namen zuletzt aber wegen ihrer Haltung zum Gazakrieg dann auch durch die Presse ging, auch weil ihre Ausstellung in Saarbrücken vor 2 Jahren abgesagt wurde, Candice Brights.
Das stimmt. Candice Brights ist in den letzten 2 Jahren eher als politische Aktivistin als durch ihre Kunst aufgefallen. In Graz hat sie erstmals eine neue Arbeit präsentiert, einen Film, in dem sie sich mit dem Leben von Esther Bejarano auseinandersetzt. Die Holocaust-Überlebende ist nach dem Zweiten Weltkrieg nach Palästina ausgewandert und hat da die Nakba miterlebt, die Vertreibung der Palästinenser im ersten israelisch-arabischen Krieg. Auch aus Kritik an der Politik des jungen israelischen Staates gegenüber den Palästinensern kehrte die Pazifistin Esther Bejarano mit ihrer Familie zurück nach Deutschland, in das Land der Täter, und kämpfte als Aktivistin für das Andenken an den Holocaust und eine andere Palästina-Politik. Als Holocaust-Überlebende wurde sie in Deutschland geehrt, als Sympathisantin der BDS-Bewegung wurde ihr gleichzeitig Antisemitismus vorgeworfen. Und hier zieht Candice Brights die Parallele zu ihrem eigenen Leben. Der Angriff der Hamas auf Israel vor 2 Jahren habe sie paralysiert, sagt die politische Aktivistin. Sie verurteile aber nicht nur die Hamas, sondern auch die Politik Israels scharf. Auch der in Berlin lebenden Jüdin wurde das vorgeworfen.
The German left is absolutely split between those who believe that Israel should have a blank check because we killed 6 million of them, and those who recognize that never again actually is not just never again for Jewish people. It needs to be never again for everybody.
Nie wieder, das müsse nicht nur für Juden, sondern für alle Menschen gelten, sagt Candice Brights.
Und was sagt sie selbst zu dem Vorwurf, sie würde sich nicht klar gegen die Hamas positionieren?
Sie nennt ihn grotesk. Brights sagt, sie könne die Hamas uneingeschränkt verurteilen und gleichzeitig den palästinensischen Freiheitskampf unterstützen.
I mean, if you live in Germany and if you happen to be Jewish right now, this is really a very special experience of what I call Kartoffelpsychose. The need to defend Jews is so aggressive that they would almost kill Jews to defend Jews. They would rather allow Jews to endanger themselves, because what Netanyahu is doing right now is he is the ultimate multiplicator of anti-Semitism. No one is doing a better job than Netanyahu of growing anti-Semitism. And this is being fed by the German government, by the American government.
Für Candice Brights sei die Einladung nach Graz durch die ebenfalls jüdische Festivalleitung wie eine Rehabilitation als Künstlerin, sagt sie. Es sei das erste Mal seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober, dass sie ihre Stimme als Künstlerin wiedergefunden habe. Auch wenn die Kunst natürlich auch nur einen kleinen Einfluss habe auf das Weltgeschehen.
I can only say, at the risk of being a tiny bit hopeful, which feels almost just ridiculously not appropriate, that on a personal level, I have found it immensely helpful as an artist, not as a human being. Because when we all leave here, we're going to return to these nightmares. But I've taken small comfort as an artist. As I've looked at the other works on the exhibition, I've been reminded that our work does have meaning. It doesn't stop war. It doesn't end genocide. It's a long haul. We plant seeds that don't yield fruit immediately. But I've been so grateful to be reminded of what it means to watch creative minds and intellects rubbing against each other. I'm going to sound like the hippie. I don't want to sound like the hippie on the panel, but I've been very grateful for that.
Samen sehen, die irgendwann Früchte tragen. Das klingt nach all dem Schrecken, von dem wir bis jetzt gehört haben, der behandelt wird auf einem Kunstfestival mit der Überschrift Nie wieder Frieden. Ja, wie so ein ersehnter Hoffnungskeim. Was war denn euer Eindruck? Was kann politische Kunst in der gesellschaftlichen Realität tatsächlich bewirken?
Ich glaube, wir haben ziemlich schnell verstanden, dass es zu viel erwartet wäre, dass die künstlerischen Beiträge des Festivals den sinnentleerten Begriffen wie Frieden oder Freiheit ihre Bedeutung zurückgeben. Es ging eher darum, Perspektiven zu gewinnen in einer geopolitischen Situation, die immer undurchsichtiger wird und in der das Verständnis füreinander verloren geht oder kaputt gemacht wird. Kurz vor der Abreise haben wir Stipendiatinnen uns noch einmal zusammengesetzt und unsere Zeit auf dem Starischen Herbst Revue passieren lassen. Und da hat Runa genau diesen Punkt hervorgehoben.
Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das ganze Wochenende oder ja diese Tage bei mir viel aufgewühlt hat. Also ich habe viele neue Perspektiven vielleicht gehört, aber es irgendwie hat das vor allem sowas, es klingt komisch zu sagen, wachgerüttelt, weil eigentlich wusste man ja von den meisten Sachen vorher schon. Also natürlich ist einem bewusst, es ist Krieg in der Ukraine und so abstrakt hat man davon eine Ahnung, aber das dann so von einer Person zu hören, die wirklich da war und man weiß, die kommt jetzt aus diesem Kriegsgebiet und die fährt auch jetzt dann zurück dahin, das hat einen schon irgendwie extrem bewegt.
Theresa hat das ganz ähnlich erlebt.
Für mich am eindrücklichsten waren die Artist Talks. Es war ja gar keine klassische Kunst in dem Sinne dann, weil es ja keine Performance oder eine andere Art von ja, künstlerischer Darstellung war, sondern ja eigentlich ja, einfach ein Einblick auch in das künstlerische Schaffen und aber auch in die Lebensrealität von den KünstlerInnen, die zum Teil aus Kriegsgebieten kamen, der Ukraine und Israel oder Gaza. Und ich glaube, das hat mich am eindrücklichsten bewegt, vor allem, weil mir irgendwie der Krieg plötzlich wirklich so krass nahe schien. Also natürlich lesen wir alle ständig davon in den Nachrichten und solidarisieren uns vielleicht auf verschiedenste Arten und Weisen und trotzdem in dem Moment war es einfach, hat sich wirklich so angefühlt, wie wir sind im Krieg. Und ich fand vor allem von dem Künstler Mosquito sehr, sehr nahegehend diesen Aufruf, dass jede Person eigentlich überlegen muss, wie sich positioniert, wie sie reagiert, wie sie umgehen möchte mit diesem Fakt für ihn, dass wir im Krieg sind. Danach bin ich auch rausgekommen und dachte, okay, wie kann ich jetzt eigentlich wieder nach Wien fahren und meine Promotion weiterschreiben, in der es natürlich auch irgendwie um wichtige Fragen geht, aber diese Dringlichkeit von der Brutalität auch der Kriege gerade in der Ukraine und in Gaza oder auch woanderswo natürlich, in anderen Ländern auf der Welt, schien mir sehr präsent und auch einfach sehr dringlich, sich dazu zu verhalten.
Len hat dann noch länger über die Frage nachgedacht, ob wir mit unserer Idee, dass ein friedliches Miteinander das Ziel aller Menschen sein müsste, vielleicht falsch liegen, dass die Menschheit womöglich doch eher zu Krieg neigt als zum Frieden.
Man denkt immer, okay, Kriege, das müsste ja eigentlich echt leicht zu lösen sein, aber das ist es halt im Endeffekt auch wirklich nicht, weil es so, ja, vielleicht mit dieser These, dass es dann doch irgendwie sowas Menschliches ist, die Gewalt sprechen zu lassen, anstatt das irgendwie anders zu regeln. Was natürlich absolut nicht mein Ideal ist.
Ich fand es gerade interessant, dass man bei vielen Performances oder Ausstellungsstücken so den Drang hatte zu gehen.
Das sagt Cecilia.
Also für mich waren viele Sachen schon starke Extremerfahrungen und ich hatte ganz oft den Drang, das mir einfach nicht mehr anzugucken, aber es war wichtig, dass ich das nicht konnte, also dass ich nicht dem entfliehen konnte, sondern dass ich mir das wirklich angucken musste und damit konfrontiert werden musste. Zum Beispiel der Animationsfilm von Dana Cavellina, der war ja, der war total eindrücklich und extrem schmerzhaft. Und was ich auch eine ganz starke Extremerfahrung fand, war eben das Stück Violenza, weil es gar so schlimm war und weil es auch nichts war, was ich irgendwie hätte wegklicken können. Das wäre das ein Video gewesen, hätte ich gesagt, das schaue ich mir nicht weiter an, aber das musste ich mir halt weiter anschauen und das hat mir irgendwie ganz stark nochmal viel stärker die Dringlichkeit bewusst gemacht, sich damit auseinanderzusetzen, was auch bei uns passiert und wie diese Menschen, die so eine große Zustimmung haben im Land, sprechen und was deren Ideologien sind. Und ich fand das fand ich eine ganz starke Erfahrung.
Ja, diese massive Zuschaustellung von Gewalt hat uns alle ziemlich angefasst. Auch Lisa hat die Theaterperformance Violenza 2025 nicht losgelassen.
Wo es dann um die neue Rechte ging, wo es auch sehr gewaltvoll dargestellt wurde, was mich persönlich auch irgendwie sehr provoziert hat. Und das, aber auch andere Stücke haben irgendwie mir nochmal vor Augen geführt, dass es vielleicht auch dann nicht nur um Frieden, sondern eben auch sehr viel um Krieg und Auseinandersetzung ging. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mehr Fragen als Antworten, die ich mitnehme, ehrlich gesagt. Und dann gibt's so schlimme Kriege in der Ukraine, in Gaza, in anderen Ländern. Und dann wird einem vor Augen geführt, wie die Situation hier in Österreich oder auch in Deutschland ist mit den neuen Rechten. Und ich habe mich gefragt, ja, okay, sind wir jetzt hier im Krieg? Also was ist Krieg? Ist es dann tatsächlich die gewaltvolle Auseinandersetzung oder ist es schon vorher? Sind wir in der Vorkriegszeit oder sind wir jetzt eigentlich schon, werden wir im Nachhinein sagen, diese Zeit hätte man es quasi verhindern können, dass irgendwas passiert. Wir haben es jetzt schon versäumt sozusagen.
Befinden wir uns wieder in einer Vorkriegszeit? Wann ist es Zeit, sich zu positionieren, damit nie wieder heißt? Was sind denn deine Gedanken nach 4 Tagen intensiver Auseinandersetzung mit offenbar ja sehr aktueller politischer Kunst?
Also für mich hat das Festival den Nerv der Zeit getroffen. Mich haben einige Arbeiten auch persönlich angesprochen und zu einem Zeitpunkt, wo mir eigentlich alles zu viel geworden ist und ich wie erstarrt war vor der geopolitischen Gesamtsituation. Durch diese Verbindung unterschiedlicher Themen und neuer Perspektiven wurden Konflikte mir dann aber erst verständlich gemacht und Weltgeschehen nahbar gemacht. Manchmal provokant, manchmal schmerzhaft, aber vielleicht braucht es gerade jetzt so einen Raum, wo das passieren darf.
Vielen Dank dir, Leonie Furitsch, dass du uns heute die Eindrücke vom Kunstfestival Steirischer Herbst in Graz mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Du warst zwar hier bei mir im Studio, aber der Podcast ist tatsächlich ein Gemeinschaftsprodukt von insgesamt 6 Stipendiatinnen der Heinrich-Böll-Stiftung. Neben dir waren das Cecilia, Lehn, Lisa, Runa und Theresa. Böll Fokus ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Producerin dieser Folge war Julia Eickmann. Mein Name ist Emily Thumi und nächste Woche, am 16. Oktober, berichte ich an dieser Stelle über die Angriffe auf Wissenschaft und Bildung durch den Präsidenten der USA, Donald Trump, in der ersten Staffel unseres neuen Formats Böll Podcast. Seid gerne dabei.